wusste Jesus eigentlich das, was da auf ihn zukommt? Hatte er eine Ahnung davon? Sterben am Kreuz. Was das eigentlich heißt, da zu hängen, zu bluten. Jesus wusste das. Und dann haben wir Psalm 22 gelesen. Dieser Psalm, der von einer Kreuzigung spricht, so als ob man dabei gewesen ist. Aber 300 Jahre vorher geschrieben wurde, bevor Rom überhaupt entstand, bevor man sich die Kreuzigung überhaupt ausdachte. Es war eine typisch römische Art, Menschen zu Tode zu bringen. Hände und Füße haben sie mir durchgraben. Sie haben über meine Kleider das Los geworfen. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umringt. Und sie höhnen. Er ist Gottes Sohn. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht. Das sind alle Teile vom Psalm 22 von David geschrieben, weit vor Christus. Jesus wusste, worauf er sich einlässt. Er war bereit dazu. Jesaja 6, ich gehe. Jesus wusste und er hat sich darauf vorbereitet. Als er auf die Welt kam als Mensch, starb er nicht zuerst am Kreuz. Er hat 30 Jahre gelebt, sorgfältig. Wir haben das in einer der letzten Predigten uns genau angeguckt. Er war bereit und vorbereitet. Er war einer, der diese 30 Jahre nutzte. Er kannte Jesaja gut. Als man ihm die Rolle reicht, findet er seine Bestimmung sofort. Und das bei einer 7 Meter langen Rolle. Er wusste genau, wo er zu lesen hatte. Und was las er da? Jesaja 40 zum Beispiel. Da steht, er gibt dem Müden Kraft, dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jesaja 42, Vers 6. Ich habe ihn zum Licht der Nation gemacht, wir haben davon gesungen, zum neuen Bund meines Volkes, blinden Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Jesaja 50. Er weckt mir morgen für morgen das Ohr, damit ich höre, so wie ein Jünger hört. Der Herr hat zu mir geredet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und auch nicht vor Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Und so geht Jesaja weiter. Jesus wusste genau, worauf er sich einlässt und er sagt trotzdem, ja, ich gehe. Ich bin bereit dazu, und ich bereite mich vor. Einmal schon im Himmel und andererseits aber auch, als er dann als Mensch geboren wurde. Wir entdecken ihn als 12-Jährigen im Tempel, der Fragen stellt. Wie ist das mit dem Leben? Wie ist diese Stelle zu verstehen? Na, was stimmt denn das, was ihr darüber lehrt und das, was wirklich richtig ist? Er verblüffte die Lehrer, die Professoren in Jerusalem. Jesus war bereit und die ganze Zeit seines Lebens hat er sich vorbereitet, auch auf den letzten Teil seines Lebens, 3 Jahre mit Leuten unterwegs zu sein. Und er war so gut vorbereitet, dass nach ein paar Stunden Die Jünger wussten ja wohl, das ist der Messias. Kein Wunder, nur die Einladung, komm doch mit mir nach Hause, guckt, wie ich lebe. Und die Jünger waren überzeugt, Johannes 1 steht das, das ist er. Nur anhand seiner Lehre, seines Lebens, seiner Weisheit, seiner Wahrhaftigkeit. Da haben wir letzte Woche davon gehört. Jesus war bereit und vorbereitet. Was machte ihn aus? Er hatte die Gesinnung eines Retters. Jesus, das war sein Name und das war sein Programm. Retter. Ich bin der Retter. Matthäus 9 steht, als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er war innerlich bewegt und sagt, jawohl, ich bin bereit, dieser Retter zu werden, koste es, was es wolle. Auch mein Leben schütze ich nicht davor. Er war innerlich bewegt. Er sah die Leute und merkte, die haben weder was zu futtern, noch zu trinken, noch das, was man Geborgenheit nennt. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Mager das Leben ohne einen guten Hirten für ein Schaf. Und er war vom Geist Gottes geprägt. Haben wir das so gelesen? Am Morgen öffnet er seine Ohren und sagt, Gott, was ist heute dran? Was willst du heute? Aber es ging nicht nur um Aufträge, es ging auch um das Wesen. Er hat sich prägen lassen. Und so lesen wir es in Lukas 2, er nahm zu an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Was steckt dahinter? Es war einer, mit dem man gern zusammen war. Warum? Wenn Leben, dann müsste es eigentlich so aussehen. Davon waren die Leute überzeugt. Wenn Leben als Mensch, dann müsste es so aussehen. Er nahm zu an Weisheit und Gunst bei Gott und Menschen, lesen wir zweimal. Das prägte seine Vorbereitungszeit schon bevor er 30 war. Zunehmen. Nicht an Gewicht, da sind wir gut in Deutschland, sondern an Qualität im Leben. Er war vom Geist Gottes geprägt in seinem Wesen. Er hatte offene Ohren für den Vater. Und er war ein Botschafter in Wort und Tat. Wie haben wir es gelesen? Den Gefangenen Freiheit zu bringen. So haben wir es auch in der letzten Predigt gehört, Sonntag. Eigentlich geht es darum, frei zu sein. Von falschen Vorstellungen der Religiosität. Frei von Süchten. Frei von Unwahrheiten, die wir uns selber ständig so sagen. Aus dir wird eh nichts, weil das haben wir ja so gehört, hier und da. Und du, wer bist denn du überhaupt? Es ist die Wahrheit, die frei macht von der Krankheit der Seele, von der Last des Versagens, vom Gefühl, unbeliebt zu sein. Oder gar lebensunwert. Es ist die Freiheit von der Krankheit des Geistes, besessen zu sein von dämonischen Kräften, von Teufelskreisen, die sich bei mir im Kopf drehen. Oder von der Besessenheit, eine weiße Weste haben zu müssen, obwohl die uns als Menschen gar nicht so gut steht. Oder alles unter Kontrolle zu haben. Von der Krankheit des Körpers ebenfalls. Egal ob Sucht Müdigkeit, wirkliche Krankheit. Das hat Jesus sich so aufs Herz geschrieben für sein Volk. Gesagt, ich will für mein Volk ein Hirte sein, der ihn nicht nur Botschafter ist, nicht nur redet und diskutiert, sondern auch tut. Und dann wird spannend von Jesus eingeladen. Du und ich, wir sind von Jesus eingeladen, er setzt sich vorne in das Boot, ganz vorne, und er will in deinem Lebensboot dein Leben nach vorn ziehen. Er achtet noch nicht mal so doll darauf, was du eigentlich damit machst. Er hat sich vorgenommen, ich will der Erste sein, der dich liebt, und ich will dir zeigen, wie das geht, dich zu lieben. Mit seiner ganzen Kraft taucht er diesen Paddel ein und zieht Zug um Zug nach vorne. Er gibt den Takt vor. Wir haben es in Jesaja 40 gelesen. Er gibt dem Müden Kraft. Er will das, dich einladen, zum Mitziehen in deinem eigenen Leben was zu verändern. Er ist keiner, der sagt, ich mache das allein, aber er legt vor. Er taucht tief ein. Und ganz hinten im Boot der Vater am Steuer. Er hat die Erfahrung, mit seinem Paddel nicht den Vortrieb zu leisten, sondern die Richtung zu halten. Deswegen ist es wichtig, auf ihn zu hören. Er lenkt das Boot, er umschifft die Hindernisse oder er lenkt genau mitten hindurch, weil es der beste Weg ist. Er sieht das ganze Kanu, er sieht den ganz vorn und die in der Mitte. Er sieht die Richtung von hinten. Von vorn manchmal nicht so auszumachen. Und zwischen den beiden mittendrin Gottes Geist, der sie miteinander verbindet und sagt, wir wollen eigentlich das Gleiche. Egal, ob ich, der Sohn, vorne im Paddel meine Kraft reinsetze oder ich, der Vater, hinten lenke. Wir wollen eigentlich, dass das Lebensboot vorwärts geht. Und dann ist die Frage einfach, ist da in der Mitte dein Platz und mein Platz? Lässt du dich einladen von Jesus an diesen Platz? Mächtig vorbestimmt, oder? Wenn ich da jetzt reingehe in das Boot, verändert das dann den Kurs? Nein. Dreht sich dann anschließend alles um mich? Nein. Wenn ich da reingehe in das Boot, kann ich dann bestimmen, wo es lang geht? Nein. Und warum nicht? Habe ich da kein Mitspracherecht? Ist das denn keine Demokratie? Wir können ja heute Wahlen gehen, wählen gehen, genau entscheiden, wer Oberbürgermeister wird. Geht das in dem Kanu nicht? Sagt Jesus, du, das hast du doch dein ganzes Leben vorher schon gemacht. Deswegen bist du doch da, wo du bist, ohne mich. Warum willst du denn jetzt schon wieder bestimmen? Gib doch deinem Leben mal die Chance, eine andere Richtung zu laufen. Eine gute Chance. Überlass doch dein Leben mal jemand, der Weitblick hat. Und nicht nur Kreise um sich selber zieht. Und denkt, man ist dabei schnell. Und es geht vorwärts. Jesus hat gerade mich im Blick, wenn er mich einlädt, an diesen Platz. Er ist durch meine Situation innerlich bewegt. Er sieht meine Erschöpfung und er sieht, dass sich in meinem Leben vieles im Kreis dreht. Und deswegen lädt er uns ein und sagt, du, gib deinem Leben eine neue Richtung. Dazu braucht es nicht nur dich, sondern da braucht's uns beide, den Sohn und den Vater. Genau deswegen gibt es dieses Angebot der Nachfolge. Jesus nachfolgen heißt also nicht zuerst in eine Kirche oder einen Gottesdienst zu gehen, heißt auch nicht in einen Hauskreis zu kommen, heißt auch nicht beten, Geld spenden und vielleicht mithelfen, die soziale Ader entdecken und ordentliche Spenden und mehrere Patenkinder zu haben. Das heißt Nachfolge zuerst nicht. Luther hat das ganz deutlich gemacht. Das ist ja gerade die Freiheit des Christentums, dass er sagt, eigentlich hat Jesus schon alles gemacht. Ich kann mich in ein gemachtes Boot setzen. Es bekommt die richtige Richtung, auch wenn ich selber nicht derjenige bin, der es sich verdient. Und in die Kirche gehen, beten, Geld spenden, kann oft damit zu tun haben, dass ich denke, ich muss das leisten, damit Gott mir gnädig ist. Nein, wir haben einen gnädigen Gott. Ich darf es mir leisten, sich in dieses Boot zu setzen und dann das Paddel zu nehmen und mitzuziehen. Ein total anderer Ansatz. Der eine denkt, ich kann es mir leisten, ich bin gut genug. Der andere sagt, ich kann es nicht, deswegen leiste ich es mir, mich in ein anderes Boot zu setzen. Nicht weiter mich nur im Kreis zu drehen. Was heißt das? Das heißt für mich, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich auch einen Gesinnungswandel vornehmen muss. Ja, ich muss, weil sonst ziehe ich ja wieder in meine alte Richtung. Ich steige irgendwann aus dem Boot. Die Richtung ist vorgegeben. Ich kann mich immer entscheiden, springe ich ins Wasser oder paddel ich mit. Eine Alternative gibt es dazu nicht. Das heißt, vom Ich muss ich zum Retter für andere werden wollen, andere mit ins Boot nehmen. Statt egozentrisch, christozentrisch zu leben. Ein Leben, das sich von Christus, von seinem Geist prägen lässt. Von diesem Geist, der in diesem Boot einfach herrscht. Vielleicht heißt das, dass ich eine Person bin, die sehr viel redet. So viel, dass sie eigentlich gar keine Zeit hat zum Hören. Dann heißt es, dass ich Hörer werde. In welche Richtung geht es denn gerade in meinem Leben? Wie tief sollte ich denn das Paddel jetzt eintauchen? Habe ich jetzt mal eine Pause verdient? Vielleicht heißt es auch, dass ich einer bin, der immer nur zuhört, weil er gar nicht groß reden will und kann. So ein Zurückhaltender, der zuhört auf alle möglichen Nachrichten, die es in dieser Welt gibt. Und damit schon so voll ist, dass er sich die Zeit nicht nimmt, auf Gott zu hören. Da muss sich da was ändern. Da muss ich mir dieses Ohr wecken lassen. Dieses Fragen, was willst du, Herr? Dass das zur Herzenssache wird. So, dass es mich morgens ein Stück eher raustreibt aus dem Bett. Eine Sache, die ich schon seit 45 Jahren probiere. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Aber es ist wichtig, da immer wieder zu versuchen, wie gelingt das, zu hören, sich die Zeit zu nehmen, das nicht zu reduzieren auf eine Minute Kalenderblatt lesen, wo ich wieder ja eigentlich nur rede, wenn ich lese, also wenn ich laut lese, sondern wirklich das Ohr bei Gott zu haben. Da muss ich mir das vielleicht sogar noch durchdenken, was da steht und durchdenken, was das mit meinem Leben zu tun kriegt. Die Zeit muss sein, sonst habe ich das Ohr nur wieder bei mir und bei dem Schreiber von dem Blatt. Aber das muss nicht treffen. Vom Geist Jesu prägen lassen, das heißt auch, oft nur Ohren für den Vater haben und dann diese Botschaft, die ich bekomme, auch weiterzugeben in Wort und Tat, wahrhaftig sein. Das muss irgendwie zusammengehören. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der verlangt, dass die Kinder, wenn sie nach Hause kommen, kein Fernsehen. Und er legt sich auf die Couch und schaltet den Fernseher an, wenn er von Arbeit kommt. Passt nicht, oder? Was lebt der Mann vor? Was verlangt er da von den Kindern? Das ist doch schizophren, oder? Von den Kindern verlangen, dass sie freundlich sind und selber nur rummuffeln und rumschreien? Passt irgendwie nicht. Es muss wahrhaftig sein. Manche sind der Meinung, man darf kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist so der 60er-Jahre-Trip. Alles muss auf den Tisch, sofort, ungeschminkt, am besten noch ein bisschen mehr Pulver dazu. Wenn ich das so sehe, ist das so. Und dann muss es so raus. Und dann steht Unfrieden und Verletzung. Wahrhaftig sein hat damit nichts zu tun. In Philipper 4, Vers 8 steht, wir sollen uns schon darum kümmern, was wir sagen, ob es wahr ist, ob es ehrbar ist, ob es gerecht ist und sauber, ob es liebenswert ist und wohl klingt und lobenswert. Das ist der Geist Gottes. Deswegen waren die Leute bei Jesus, weil sie sagen, das ist einfach schön, ihn zuzuhören. Deswegen hatte er Vollmacht. Deswegen gab es Frieden in seiner Nähe. Ich möchte ein Beispiel erzählen aus unserer jüngsten Gemeindegeschichte, wo Leute das so gemacht haben. Die sind jetzt gerade unterwegs mit den großen Jungs. 5 junge Männer, jeder kommt aus einer anderen Richtung. Und sie haben gemerkt, Gemeindeangebot, eine Kindergruppe für alle, trifft nicht das, was eigentlich große Jungs brauchen. Wir haben die größer werdenden Jungs gesehen und wie sie manchmal hineingeborgt sind, auch in so ein Kinderprogramm, wo auch Dreijährige sitzen. Irgendwie passt das nicht. Sie waren so innerlich bewegt, dass sie bereit waren zu sagen, das ist unsere Gruppe. Wir wollen für diese Gruppe da sein. Das hat sie in Bewegung gebracht. Sie haben sich getroffen, überlegt. Und sie kam darauf zu sagen, wir wollen den Kindern eine gute Botschaft geben, aber wir wollen das auch in unseren Taten in dieser Zeit vorleben. Ein hoher Anspruch, oder? Nicht nur diskutieren, sondern auch leben. Wie man mit anstrengenden Jungs umgehen kann. Und dann haben sie gemerkt, eigentlich können wir das nicht aus dem Stegreif. Wir machen einen Hauskreis. Wir treffen uns zu fünft und gucken uns jedes Mal das Thema der nächsten Woche an und überlegen, was das mit dem Leben zu tun hat von uns und den Jungs. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen dabei. Ich glaube, das ist ein ganz vielversprechendes Zukunftsmodell. Im Gemeindeboot den Partner zu entdecken, miteinander unterwegs zu sein, gemeinsam das Paddel tiefer einzutauchen und in die richtige Richtung mitzuziehen. Wie hat das Jesus gemacht? Darum geht's ja. Rabbi Jesus hat gesagt, kommt, seht euch das an. Seht euch, wie ich lebe, mein Zuhause, meine Wohnung, mein Leben. Die verschiedensten Lebenssituationen. Und dann, wir haben schon gehört, waren sie gemeinsam unterwegs. Sie sind gelaufen, sehr viel gelaufen. Heute fährt man vielleicht mehr miteinander Fahrrad. Auch das ist möglich. Und dabei erzählt man. Was haben Sie denn so als Gruppe gelernt? Darf man Getreide mit ungewaschenen Fingern essen? War damals für Juden eine ganz wichtige Frage. Weil man darf sich ja nicht verunreinigen, weil Gott ist heilig und wir sollen zu ihm passen, also schön sauber bleiben. Jesus sagt so einen Satz, den sogar Kinder verstehen. Das ist so seine Reife. Und wo die Erwachsenen noch herausgefordert werden, Nicht, was in den Mund reingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was rauskommt. Aha. Seien so entscheidender, wie ich über meinen Bruder rede und meine Schwester, als ob ich ungewaschen esse. Ja, darf man Getreide überhaupt am Sabbat ernten? Weil Sabbat ist ja das Wichtigste für die Juden gewesen. Jesus sagt, wenn du Hunger hast, na klar. Der Sabbat ist doch für den Menschen da, nicht umgekehrt. Was sollen wir denn morgen essen? Jesus, wir sind mit dir unterwegs. Wir haben jetzt nichts mehr im Beutel. Was sollen wir denn morgen essen und morgen trinken? Und weißt du, meine Hose passt mir schon nicht mehr ganz richtig, weil das viele Fasten, ich könnte nur mal kleiner gebrauchen. Was sagt Jesus? Guck mal da, die Vögel. Die sorgen sich nicht darum. Es gibt einen Vater im Himmel, der sie versorgt. Im Moment fressen Vögel hängengebliebene Pflaumen. Die sind dieses Jahr so reichlich gewesen, dass sie keiner aberntet. Also Pflaumen. Und im Winter gibt es auch noch was. Lernt doch Vertrauen. Ihr seid doch viel mehr als Vögel, oder? Gut, mancher ist vielleicht ein schräger Vogel und so, aber trotzdem, selbst wenn er nur das ist, würde Gott ihn versorgen. Wer ist denn der Größte unter uns? Jesus ruft ein Kind, es kommt. Guckt euch mal das Kind an. Ich hab's gerufen und es hört. Es hat offene Ohren und hört einfach. Wo gibt es denn solche Kinder heute noch? Man ruft einmal und sie kommen. Es gibt sie noch. Kommt dir auch, ohne zu wissen, was es gibt. Manchmal, wenn die Mutter ruft, weiß man gleich, oh, jetzt gibt es eine Aufgabe. Lieber nicht hören. Manchmal weiß man nicht so genau, was wird's denn jetzt? Hat sie was mitgebracht? Oder gibt's wieder eine Aufgabe? Das Kind kam, ohne zu wissen, was Jesus wollte. Es hat einfach das Vertrauen, das zu tun, wozu Jesus ruft, macht Sinn. Ich vertraue dem Mann. Der hat nichts Böses mit mir vor. Seid so vertrauensvoll zu mir wie dieses Kind. Seid Diener. Das ist wahre Größe. Und dann deckt man ihn, es steht so in Kapernaum, er war zu Hause. Das heißt, Jesus ist umgezogen von Nazareth nach Kapernaum. Er war zu Hause. Und dann deckt man ihm doch tatsächlich das Dach ab. Macht ihm da ein Loch rein. Und was steht da? Und Jesus sah das große Loch und sagte, so, Leute, so nicht, wartet, bis alle anderen draußen sind, dann könnt ihr auch kommen, durch die Tür. Nee, er sah ihren Glauben. Durch das Loch sah er ihren Glauben. So ging Jesus mit Situationen um, die ihm anschließend vielleicht sogar als Zimmermann wieder Arbeit gemacht haben. Wieder ein Sonnabend. Jesus hatte keine Ideologie, keine Philosophie zu verkaufen, sondern eine Lebensschule. Lohnt es ihm zu folgen? Da waren sich die Jünger einig. Zu wem sollten wir sonst gehen? Und sie lernen in der Gruppe, eine kleine Klasse, jahrgangsübergreifend, Projektunterricht. So wie sie etwas verstanden haben, ging es an die Umsetzung. Jesus sagt, ich bin der Hirte für mein Volk Israel. Jetzt geht ihr. Ihr sucht diese verlorenen Schafe auf und sagt ihnen die Botschaft und ihr heilt die Kranken. Es war genau sein Auftrag. Und er teilt ihn mit den Jüngern und sagt, jetzt habt ihr genug begriffen, jetzt geht ihr. Und dann suchen sie diese verlorenen Schafe, Matthäus 10, also gleich den Vers danach, den wir gelesen haben. Er hat die 12 zusammengerufen, gab ihnen Vollmacht und sandte sie aus zu heilen. Später kommen 70 andere Jünger. Wahrscheinlich hatte Jesus so Jünger, die so Fulltime-Jünger waren und in der Schule, also so ganze Zeit mit ihm gelaufen sind. Und es gab anscheinend so was wie Abendschule. Also Leute, die in ihrem Beruf geblieben sind, aber abends dann angefangen haben zu lernen, was es heißt, ein Jünger zu sein. 70 andere. Wir wissen nicht, woher die mit einmal kommen, aber wahrscheinlich hat es genauso funktioniert. Sie haben sich dann irgendwann, wenn Jesus in der Nähe war, abends dazugesellt, haben gesehen, gehört, gelernt. Er sendet sie in Lukas 10 aus. Auch wieder, immer zwei zusammen. Die gleichen Prinzipien, kein Geld, keine Waffen, kein zweites Kleid. Verkündigt Frieden. Lebt es vor, heilt Kranke. Die kommen ganz begeistert wieder und sagen, Mann, das war toll gewesen. Happy End. In Markus 6 lesen wir kein Happy End. Jesus sagt, du, jetzt habt ihr Urlaub verdient. Er will in Urlaub mit ihnen. Und da steht wieder so eine Volksmenge. Wieder wie Schafe, die keinen Hirten haben, sehen wir da in Markus 6. Eine riesige Menge. Okay, Stundenplan geändert. Ich möchte euch auf das Leben vorbereiten. Gebt ihr ihn zu essen. Pff, woher? Wir haben nichts dabei. Also wirklich nicht. Taschen sind leer. Gebt ihr ihn zu essen. Und dann lernen sie mit Jesus, wie man 5000 Leute versorgt, indem man das bringt, was man hat, wenn es noch so klein ist. Jesus betet dafür. Sie teilen die Leute in kleinen Gruppen. Sie versorgen sie. Gelernt? Wahrscheinlich nicht. Er stellt eine Frage im Boot kurz später, wo er merkt, die haben überhaupt nichts begriffen. Was macht er? Wiederholung. Nochmal eine Stunde, 4000 Leute. Okay, 4000 Leute ist ja weniger als 5, also müsste man das wissen jetzt, wie es geht. Gleiche. Und dann hat er den Eindruck, jetzt haben sie es verstanden. Es geht nicht aus eigener Kraft. Es geht nur mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Warum hat Jesus das gemacht? Hat er Spaß daran, die Leute auflaufen zusammen lassen? Nein, ein Jahr später oder maximal 2 Jahre später gab es eine Gemeinde in Jerusalem mit 8000 Leuten. Und die Jünger waren verantwortlich, sie zu versorgen. Da waren Witwen dabei, da waren Leute dabei, waren sozial niedrig gestellt, hatten kein Einkommen. Sie hatten was gelernt. Sie wussten, wie das geht. Teilen, kleine Gruppen, Hauskreise. Ich möchte euch auf das Leben vorbereiten. Das war Jesu Sinn. Und dann, Happy End, okay, gelernt, Schule aus, Ferien, nein. An dem gleichen Abend, wo sie sich so drüber gefreut haben, dass das klappt, gibt es die nächste Lektion, ab in den Sturm. Und dann kämpfen sie da, wahrscheinlich 3 bis 6 Stunden und rudern. Krisenmanagement braucht ihr auch. Ihr braucht das. Rudern in Not. Wisst ihr, wie das geht in der Gemeinde, wenn Not entsteht? Mensch, pass doch auf! Halt doch endlich Takt! Mach du auch mal was! Kennt ihr das? Nee, ja, gut, bei uns gibt's das nicht. Dann kommt Gegenwind. Mann, ist doch viel besser, wenn wir alle umdrehen. Und dann Segel hissen, ist doch viel leichter. Und dann lesen wir, Ausdauer gefragt, ist doch alles sinnlos. Jetzt rudern wir 3 bis 6 Stunden und kommen keinen Meter vorwärts. Und dann sehen sie allmählich Gespenster. Sie haben nur noch Angst und Schreien. Das ist die Ausgangsposition gewesen. So verhalten sich Menschen. Und da müssen sie lernen, Jesus war die ganze Zeit dabei. Er hat das Rudern in Not gesehen, so lesen wir im Text. Er hat den Kampf gesehen. Und dann lernen sie das, dass da einer Chef ist über allem. Der Lehrer war immer dabei. Der Sturm ist nicht das Schlimmste. Und als die Kraftreserven schwinden, da ist er da und gebietet Stille. Theorie? Ist das Theorie? Nein, sie haben es gebraucht. Ein, zwei Jahre später war Petrus und Johannes im Gefängnis. Was machen wir jetzt? Unsere Leiter sind im Gefängnis. Was sollen wir als Gemeinde machen? Hätten wir doch los anders und wären wir doch einfach ein bisschen zartfühlender mit den Juden gewesen und hätten wir unsere Richtung geändert. Und nein, sie haben es gelernt. Sie fangen an zu beten, holen Gott ins Boot und sagen, mit dir geht das. Und dann kommen sie raus und sie beten wieder, dass sie die Richtung beibehalten können. Dann wird Stephanus gescheinigt, dann wird die Gemeinde verfolgt. Und was passiert? Sie sehen eine neue Chance und sagen, aha, die Richtung hat sich geändert. Nicht mehr alle zusammen in Jerusalem. Nein, wir gehen. Wir gehen. Aber wir nehmen Jesus mit. Wir nehmen das neue Leben mit. Sie haben es gelernt, bei Gegenwind nicht einfach umzudrehen. Ein ganz praktisches Beispiel in Apostelgeschichte 10, wo Petrus dann so im Gefängnis sitzt und einen Hauskreis betet. Betet um Befreiung. Nicht um Verschonung, nein, um Befreiung. Und dann tut Gott das und sie sind dabei, wie ein Wunder geschieht. Sie können es kaum glauben, dass Petrus draußen an der Tür steht und klopft. Stellt euch vor, und das ist mein letzter Gedanke, so würden bei uns Hauskreise sein. Nicht nur allein diskutieren, sondern Lebensschule, wo man sich darauf einlässt, dass Gott vielleicht ein unbequemes Thema in den Mittelpunkt stellt, dass man darüber sich Gedanken macht, wie würde denn Jesus das machen, in welche Richtung zieht er denn, wo geht es jetzt in unserer Lebenssituation vielleicht gerade lang, wo steuert der Vater hin? Und dass man dann sagt, du, wir beide, wir könnten eigentlich diesen Part versuchen, diesen Auftrag von Jesus ernst nehmen und mal echt an der Stelle was tun. Gemeinsam unterwegs sein. Und dann kommt man nach ein oder zwei Wochen wieder in den Hauskreis und die anderen fragen, und hat's geklappt? Wie ist es? Und man kann berichten davon. Weil es geht nicht nur allein ums Reden, sondern es geht ums Leben. Das ist ja viel spannender. Auch Diskussionen können schon spannend sein. Und ich mache das sehr gerne, auch mit diskutieren. Aber das Leben ist doch noch viel mehr. Herr, was ist jetzt dran? Es hat garantiert mit dem Leben zu tun. Er will nicht, dass jemand allein bleibt. Er will, dass wir frei werden. Frei bleiben von jeder Sucht. Er will, dass wir vertrauen lernen wie ein Kind, dass wir Menschen sehen lernen wie Schafe ohne Hürden. Und dass uns das bewegt zu sagen, ach, lass uns doch mal zu zweit zu dem gehen. Ich alleine traue mir das nicht. Genauso hat Gott sich das gedacht, zu zweit zu gehen. Mitzubeten. Wie schön, wenn Fragen, die entstehen, zu Jesus zurückführen. Fragen, Herr, was willst du machen? Das ist Gesinnungswandel. Das hat mit Zeit zum Hören zu tun. Und das ist gemeinsame Lebensschule. Vielleicht bist du zu zweit unterwegs mit irgendjemand in einem Gebiet, wo du sagst, mit dem bin ich zusammen an der Arbeit, an der Aufgabe, die Jesus uns gestellt hat. Vielleicht auch als Ehepartner. Und ihr habt die Kinder, die eigenen Kinder vor euch und sagt, wir wollen, dass sie Gutes lernen. Wir wollen selber authentisch leben, wahrhaftig. Ihr überlegt euch, wie können wir kindgerecht diese Botschaft an Mann kriegen. Vielleicht ist es mal ein Kalender, vielleicht für Teenies schon längst nicht mehr, vielleicht frischer Saft für müde Birnen. Das war so ein Buch, das einfach die Teenie-Zeit im Blick hatte, was Gott da will. Oder Sachen vom Bibellesebund. Vielleicht bist du auch Single und sagst, habe ich nicht, Partner, aber gemeinsam liegt uns das auf dem Herzen. Lasst uns einfach zueinander finden und Hauskreise als Lebensschule, in die Jesus einlädt, sehen. Es gibt ganz viele Interessengruppen, auch das ist schön, wenn man nicht nur im Rudern unterwegs ist. Aber es geht nicht daran vorbei. Jesus sucht Botschafter, Nachfolger. Und es ermöglicht auch dabei einander lieben, einander kennenzulernen und zu merken, ach, das ist eigentlich schön, ich bin nicht allein, wir sind gemeinsam in einer guten Richtung unterwegs.